Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Ich lese das Kapitel 3 aus Kolosser, neue Genfer Übersetzung ist das. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben, und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts mehr anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allem. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Friede, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder seines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten und richtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen nur zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. So ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn bekennen. Ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn daran hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. Ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Ihr Sklaven, gehorcht in allem eurem irdischen Herrn. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus dem Herrn. Denn auch der, der Unrecht tut, wird einen Lohn empfangen, den Lohn für sein Unrecht. Gott ist ein unparteiischer Richter.
3 Wochen schon, jetzt in der 3. Woche, gehen wir Kapitel für Kapitel durch den Kolosserbrief. Ein Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat, an die Christen, muss man dazu wissen, eine junge christliche Gemeinde in Kolossä. Das ist eine Stadt, die in dem Gebiet der heutigen Türkei liegt und zu einem Zeitpunkt so nur wenige Jahre, ich glaube, ist ein bisschen zu laut, oder? Halt's ein bisschen. Nur wenige Jahre nachdem eigentlich Christus gelebt hat, gestorben ist und auferstanden ist. Und Christoph, der die letzten beiden Wochen gepredigt hat, hat uns schon gezeigt, dass es im Kolosserbrief hauptsächlich um Jesus geht. Und zwar vor allen Dingen haben wir die letzten beiden Wochen gehört, wie groß und bedeutsam er war und ist. Jesus ist groß, sagt Kolosser 1 in vielen Farben, in vielen Facetten. Jesus ist das Geheimnis, nicht irgendein Geheimnis, sondern das Geheimnis. Christus hat letzte Woche das Wort der archimedische Punkt gebracht, also daran, wo vielleicht die ganze Welt drin aufgehängt ist, sagt Kolosser 2. Große Worte, sehr bedeutsame Worte und das ist auch alles sehr interessant. Aus aber, was diese beiden Punkte, diese ersten beiden Punkte, Gott ist groß, Jesus ist groß und er ist vielleicht sogar das Geheimnis, um das es irgendwie geht bei allem, das ist erstmal so aus theologischer und damit etwas aus theoretischer Sicht interessant. Aber was macht denn Jesus für mich groß? Für mich persönlich. Diese Frage und besonders auch diejenige, was dann der Glaube an Jesus dann für mein ganz praktisches Leben bedeutet, die schwebt über diesem dritten Kapitel des Kolosser, was uns gerade dem Juliane aus der Genfer, aus der neuen Genfer Übersetzung vorgelesen hat. Das ist eine etwas modernere Übersetzung, die es auch sehr deutlich macht. Mit Luther 84, mit so einer klassischen Übersetzung, die es oft gibt, hätte man da ein bisschen Probleme damit. Deswegen freue ich mich, dass wir heute diese Übersetzung haben. Da sind einige etwas klarere Worte drin. Also heute geht es nicht nur um Jesus und um seine Charaktereigenschaften. Wir haben ja gerade also einige Stichworte dort gehört, einige Dinge, die wir tun, einige, die wir lassen sollen. Sondern es geht auch um uns oder besser gesagt um mich und um dich. Finden wir Jesus eigentlich persönlich so beeindruckend, dass ich Lust habe, mein ganzes Leben an ihm auszurichten? Ist es attraktiv für mich, ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes? Das war eine der Aufforderungen, die Paulus am Anfang dieses Briefes geschrieben hat, ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Und das also praktisch, das bezeichnet Paulus ja als ein Leben, das man als Christ führt. Ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Falls nicht, falls ich das gar nicht so attraktiv finde, wird es nämlich ganz schön schwer werden mit der Erfüllung dieser Aufforderung von Paulus, sich auf das Himmlische, auf Gott, auf Jesus auszurichten. Etwas, von dem man eigentlich nicht überzeugt ist oder noch besser eine Person, die man gar nicht richtig achtet oder die ich vielleicht sogar gar nicht mag, wo ich ein bisschen Rückhalte habe, die wird wohl auf kaum auf Dauer etwas sein, an dem ich mich ausrichte, dass ich vielleicht gar so zur Basis meines Lebens machen will. Stellen wir uns also ganz am Anfang jetzt mal eingangs die sehr wichtige, grundlegende Frage, warum ist Jesus eigentlich ein Großer? Da erinnern wir uns an diese riesige Statue in Polen, kommt nochmal ein Bild gleich, die da jemand gebaut hat aus christlichem Eifer, die der nicht ganz ernst gemeinte Aufhänger dieser Predigtreihe zum Kolosserbrief ist, dieser Koloss an Jesus, der da an der polnischen Grenze steht. Christus als überlebensgroße Statue, ein Monument, etwas, zu dem man rein technisch schon aufsehen muss, stellt sich die Frage, warum setzt man eigentlich Jesus so ein Denkmal? Warum macht man sowas? Vielleicht, weil er im weltlichen Sinne irgendwie erfolgreich war, ein tolles Leben geführt hat. War ja im weltlichen Sinne erfolgreich? Eher gar nicht. Wenn man mal so die Fakten aufzählt, er starb mit 33 Jahren und nicht nur das, er starb nicht nur, er wurde sogar hingerichtet. Er hatte kein Geld, so nix, keine Ersparnisse, kein Konto, irgendwie keine Goldsäcke, die seine Jünger hinter ihm herschleppten und finanzieren konnten. Er hatte kein Haus, wahrscheinlich ein Wanderprediger sein für die Evangelisten. Eine Biografie schreiben müssten, ein perfektes Leben beschreiben sollten, oder wenn wir so einen kleinen Korb voller Wünsche für unser eigenes Leben frei hätten, dann würden wir bestimmt ein paar von diesen Punkten, die ich gerade genannt habe, die man mit weltlichem Erfolg verknüpft, die würden da bestimmt drin auftauchen. War Jesus ein Wundertäter? Ja klar, also davon sind die Evangelien voll. Er konnte ganz fantastische Dinge tun, Menschen heilen, Krankheiten wirklich unmittelbar beseitigen direkt. Er konnte, also so diese ganz harten Geschichten, die manchmal auch ein bisschen komisch, ein bisschen seltsam klingen. Er schmiert irgendjemandem Sand auf die Augen, der ist blind und kann danach wieder sehen. Er hat total viele seltsame, mysteriöse Dinge gemacht, die man einem Menschen normalerweise nicht zuordnen würde. Es gibt ein paar Leute, die sowas, die auch besondere Gaben haben, aber in dieser Dichte sehr, 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 sehr selten, wenn vielleicht nicht sogar gar nicht gegeben. Aber ist es das, Ist das jetzt der Punkt, diese Wundertätigkeit, was Menschen an Jesus begeistert? Vielleicht mal am Anfang, oder so geht es mir zumindest, wenn man anfängt, so in der Bibel zu lesen, liest was von den Wundertaten. Aber Wundertaten alleine sind kein Garant dafür, dass man Sympathie und Zuneigung zu einem Wundertäter entwickelt. In der Bibel lesen wir sogar, dass Leute, die Menschen geheilt hat, weggegangen sind und mit Jesus gar nichts mehr zu tun haben wollten. Die haben sich bedankt und, oder vielleicht nicht mal das, das ist nicht mal klar wiedergegeben, und sind einfach verbunden bei Jesus geblieben. Also seine Leben ist keine Erfolgsgeschichte, er ist zwar ein Wundertäter, aber ist das, was uns zu ihm zieht? Nee, ich glaube, was uns an Jesus fasziniert, ist sein Interesse an Menschen, seine Selbstlosigkeit und, das könnte man kurz zusammengefasst sagen, seine Liebe. Deswegen habe ich so den zweiten Teil der Predigt überschrieben mit den Worten, das personifizierte Geheimnis Liebe. Jesus selbst hat mal auf die Frage geantwortet, nicht im Kolosserbrief, das kann er nicht antworten, weil das Paulus geschrieben hat. Also Jesus selber hat mal auf die Frage geantwortet, was das Wichtigste im Leben ist. Das steht im Markus-Evangelium im 29. Kapitel. Das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr, unser Gott ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben vom ganzen Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und genau so hat Jesus als Mensch auf Erden gelebt. Er verbrachte viel Zeit im Gebet mit Gott, dem Vater, seinem Vater. Er tat, was dieser von ihm wollte, alles, sogar das Letzte. Er hatte Zeit für Leute, er sorgte sich um sie, half ihnen, heilte von Krankheiten und vor allem aber er schaute sie als wertvolle Menschen an, als Menschen mit Potenzial. Und er übersah dabei nicht ihre Fehler. Die Leute, die mit Jesus reden, deren Gespräche mit Jesus im Evangelium wiedergegeben sind, das waren teilweise Prostituierte, Zolleintreiber mit habgierigem Hintergrund, die sich eigentlich mit ihrer Tätigkeit dort bereichern wollten, Leute, die die Ehe gebrochen hatten und irgendwie daran verzweifelt sind. Paulus selber, der diesen Kolosserbrief geschrieben hat, war mal ein Christenverfolger, der sogar für den Tod von Menschen verantwortlich war. Also das erste Mal als Figur in der Apostelgeschichte auftaucht, ist er gerade dabei, wie jemand hingerichtet wird. Also Paulus selber war hinter Christen her, hat sie umgebracht. Und auch Paulus ist von Jesus mal angesprochen worden, ganz persönlich angesprochen worden. Und obwohl diese Leute so waren, bot Jesus ihnen Vergebung an und ein neues Leben mit ihm. Darauf läuft es immer so ein bisschen hinaus, dass er den Leuten sagt, deine Sünden sind dir vergeben und folge mir nach. Und er gab ihnen damit irgendwie eine neue Chance, einen Abschluss, das Alte so hinter sich zu lassen und eine neue Identität zu bekommen. Und vielleicht genau die Identität, die die Leute immer schon eigentlich hätten haben sollen. Immer, sie sind vielleicht dorthin geführt worden, das, was sie eigentlich immer schon sein sollten, was sie von innen auch schon so ein bisschen gespürt haben, dass das vielleicht so ihr wahres Leben sein könnte, wenn eben von Anfang an alles in ihrem Leben richtig gelaufen wäre. Also kurzum, Jesus dachte und lebte seiner Zeit als Mensch auf Erden hier ganz anders, als wir das natürlicherweise selbst tun würden. Oder vielleicht sogar gerade tatsächlich leben heute. Wir leben, solange uns nicht die Augen dafür geöffnet werden, in erster Linie für uns selbst. Für unseren Besitz, für unsere Bedürfnisse, so auf der Suche nach Liebe, wir hätten gerne von anderen Leuten Liebe, Partnerschaft. Wir sind an unserem Ansehen interessiert, was die anderen Leute von uns denken. Und wir denken irgendwie, dass es uns gut geht, wenn unsere Bedürfnisse möglichst umfassend befriedigt werden. Und das Harte ist sogar wenn wir was Gutes tun, also Handlungen, die nach außen jetzt irgendwie ganz okay, ganz gut aussehen, stellt sich eigentlich die Frage, warum tun wir das eigentlich? Nehmen wir mal ein Beispiel, zum Beispiel Spenden. Gerade gehen ja auch die Becher hier rum halt, ne? Das ist aber nur ein Beispiel. Es ist natürlich schön, wenn man Spenden gibt. Wir sehen ja auch, das kommt echt ein gutes Projekt rein. Irgendwie, da wird Kindern unmittelbar geholfen. In Recife, in Brasilien, tolle Geschichte. Aber gucken wir mal auf uns. Spenden wir eigentlich, wenn wir da irgendwie so ein Scheinchen da reinschmeißen in den Becher, spenden wir eigentlich darum, um jemandem einfach zu helfen? Oder weil es uns gut tut, dass die anderen das klasse finden? Oder vielleicht, weil wir uns auch selber dabei klasse finden, das zu machen? Oder vielleicht, weil wir erwarten irgendwie mal, das ist bei der Spende vielleicht nicht so gegeben, aber wenn ich anderen Leuten mal was Gutes tue, ihnen helfe oder ihnen irgendwas schenke oder so, erwarte ich dann dafür, dass es dann was zurückkommt, dass ich was zurückerhalte. Ich möchte euch einfach mal bitten, stellt euch diese Frage mal selbst, und zwar bezogen auf die letzte Handlung bei euch selber, wo ihr dachtet, oh, jetzt mache ich aber echt was Feines. Der natürliche Mensch, also dieser Mensch, der einfach so selbst vor sich dahin lebt, ist ein Egoist, ein Ich-Zentrierter, jemand, der letztendlich von seinen Wünschen und Bedürfnissen, oder man könnte es vielleicht auch ein bisschen plakativ, von Lust irgendwo auf alles Mögliche, gerichtet auf alles Mögliche gesteuert wird. Das ist eine harte Erkenntnis. Und wenn man sich realistisch, also das ist vor allen Dingen eine harte Erkenntnis, wenn man das erste Mal realistisch betrachtet und das erste Mal richtig versteht. Also ich habe das ganz, ganz viele Jahre, nachdem ich eigentlich so mal mit dem Christentum in Berührung gekommen bin, selber Christ geworden bin, erst ganz, ganz viel später mal richtig verstanden. Und Jesus ist genau aus diesem Schema ausgebrochen. Sein Leben auf der Erde war ein Leben in Gemeinschaft mit Gott und mit Menschen und für Menschen. Und damit hat er die beiden wichtigsten Gebote, die er selber genannt hat, erfüllt. Warum eigentlich? Also warum hat Jesus eigentlich diese Gebote erfüllt? Gibt es eine ganz einfache Antwort darauf, weil er gar nicht anders konnte und da er natürlich auch gar nicht anders wollte. In der Bibel heißt es zigmal, zum Beispiel, also so das schönste Kapitel zu dem Thema ist im 1. Johannesbrief im Neuen Testament, das 4. Kapitel. Das ist ein ganzes Kapitel, was sich nur mit Gott und Liebe beschäftigt. Und dort heißt es ganz einfach und ganz schlicht, Gott ist die Liebe. Steht wirklich, Gott ist die Liebe. Also er ist nicht lieb und er hat nicht nur seine sozialen Tage ab und zu mal, wie wir so, sondern er ist die Liebe höchstpersönlich, sagt uns die Bibel. Er ist so der sich selbst aufgegebene, der sehnsuchtsvoll Liebende, der Du-Bezogene, im Gegensatz zum Ich-Bezogenen. Und er liebt die Gemeinschaft, und zwar liebt er die Gemeinschaft sogar so sehr, dass er nicht nur gerne Gemeinschaft mit Menschen hätte, dass er sich danach sehnt, sondern er selbst ist nicht nur einer, sondern gleich drei. Aber nicht allein das soweit mit Jesus. Jesus ist Gottes Sohn, Gott ist die Liebe, Jesus ist die Liebe. Okay, dann hätten wir eine Bestimmung irgendwo, da hätten wir eine Person, da hätten wir einen Gott vor uns, von dem wir wissen, der ist nicht nur liebevoll manchmal, sondern der ist geprägt von der Liebe, er ist die Liebe eigentlich in Person. Das Interessante für uns jetzt ist eigentlich, dass dann was ganz Unglaubliches passiert ist, etwas, was niemals vorher da gewesen war. Jesus ist nämlich nicht nur hingerichtet worden und gestorben und dann in dieses Grab reingelegt worden, sondern er ist von den Toten auferstanden und, so heißt es dann, aufgefahren zum Himmel. Kennen wir aus dem Glaubensbekenntnis, kennen wir auch hier aus dem Text, wo davon geredet wird, dass Jesus bei Gott im Himmel sitzt. Und das bedeutet mal ganz einfach und ganz schlicht gesagt, wenn man diese Sache auf den Punkt bringt, dass Jesus nicht tot ist, sondern heute noch real existent ist. Und Jesus ist da ja nicht nur irgend so ein Mensch, der mal gelebt hat, der Gutes getan hat, was wir irgendwie von äußerlichen Umständen hier als gut bezeichnen würden und damit irgendwie ein schönes Vorbild für unser ganzes Leben hinterlassen hätte, sondern Jesus ist Mensch gewesen, ist heute noch lebend, ist heute noch lebender Gott und ist damit selbst, deswegen komme ich wieder zu der Überschrift davon, ist damit eigentlich selbst die personifizierte Liebe. Und jetzt fordert Paulus im Kolosserbrief uns dazu auf, oder eigentlich fordert er nicht uns auf, sondern er fordert die Christen in Kolossee auf, sich daran zu orientieren. Aber das gilt ja natürlich immer noch für alle Christen heute genauso. Indem man nämlich sagt, ein Auszug aus diesem Text, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Nur, also das ist die Aufforderung, wir sollen uns darauf ausrichten. Nur, wie funktioniert das jetzt ganz praktisch? Wie gelingt das mit der Ausrichtung in unserem Leben? Und dafür habe ich einen alten Werbeslogan geklaut. Der ist eigentlich von Net Spezialdragees so. Das sind so kleine Tablettchen, war, glaube ich, mal in den 70er Jahren ganz aktuell. Und die uns ganz bestimmt gut tun, wenn wir nur genug davon essen. Aber so, wie ich es jetzt aufgeschrieben habe, stimmt es wirklich. Mein nächster Obersatz ist nämlich: natürliche Schönheit kommt von innen. Und zwar Christus in mir. Das ist das Thema. In der Bibel steht, die Bibel sagt so von allen Sachen, wo jetzt über Jesus und seinen Tod und die Bedeutung davon geredet wird, dass jeder, der sein altes Leben, dieses alte ich-bezogene Leben, das von Gott getrennte Leben, was ich alleine führe, leid ist, satt hat, der neu anfangen will, der eigentlich erkennt, wie verloren er ist, wenn er ein Leben ohne Gott führen will, und wie viel Mist er deswegen schon gemacht hat in seinem Leben und wie schief er bisher in Kopf und Herz gewickelt war. Wer also kurz gesagt, jetzt kommt ein altes Wort, bereut, also wirklich bereut, irgendwie das innerlich wirklich übel findet, wie es bisher so gelaufen ist und ein neues Leben haben will. Wer dann diese Worte hört und in Christus, in der Gemeinschaft mit Christus, zu der wir hier im Kolosserbrief aufgefordert werden, seinen Ausweg sieht, der also glaubt, der ist deswegen, das sagt Paulus hier im Kolosserbrief, dieser Welt gegenüber gestorben. Der ist dieser Welt gegenüber gestorben. Und Paulus redet dann in diesem ganzen Kapitel von zwei Menschen, von einem alten Menschen und von einem neuen Menschen. Der alte Mensch, das ist jetzt relativ einfach zu definieren, was der alte Mensch ist, den kennen wir ja, das ist ja unser wohlbekannter alter Egoist, der unser drin ist, so unser natürliches Wesen, das Ich-Bezogene, das sich nicht bevormunden lassen will, was meint, keinen Gott zu brauchen, so geschweige denn, sich von ihm leiten zu lassen. So, der alte Mensch will seine Wünsche erfüllt haben, am besten sofort, und will, dass es ihm gut geht. So, I want it now and I want it all. Das ist, ne, das ist so der alte Mensch, den wir gut kennen. Der neue Mensch, schon ein bisschen schwierig, was der neue Mensch eigentlich ist. Der beginnt dort, wo Gott in mein Leben tritt und ich anfange zu glauben. Paulus schreibt hier in diesem Brief zwei Sachen. Geschwister, also liebe Christen dort in Kolosse, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Und etwas weiter, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Man beachte, da steht drin, man ist von Gott geliebt, man gehört zu einem heiligen Volk, man ist mit Christus auferweckt. Dem durch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Also Christus in uns, damit ist gemeint, das ist der Heilige Geist, der in jedem Christen Einzug gehalten hat. Es gibt das Versprechen, wenn jemand Christ wird, dann bekommt er den Heiligen Geist. Und damit ist Gott in uns drin. Deswegen könnte man jetzt irgendwie ein bisschen pointierter sagen, Christus ist in jedem Christen drin. Und irgendwo ist jetzt der neue Mensch, Christus ist irgendwo selbst dieser neue Mensch. Und wenn ich beginne zu glauben und Christus in mir lebt, was dann ja passiert mit dem Heiligen Geist, dann gehöre ich dazu. Ich bin dann gemeinsam mit Christus ein ganz neuer Mensch. Und mit Jesus kann dieser Mensch innerlich so logischerweise nur Liebe leben, denn er hat ja die Liebe höchstpersönlich verinnerlicht. Jetzt kommt ein bisschen das Merkwürdige an diesem Kapitel hier. Okay, wenn das so ist, Christus ist in mir, in Form des Heiligen Geistes, ich kann jetzt Gemeinschaft mit Christus haben. Ganz, ganz, ganz persönlich. Persönlicher, als es die Leute damals konnten, als Jesus auf der Welt war. Vor allen Dingen kann es jetzt heute jeder auf der ganzen Welt, der Christ wird, der kann in den Genuss kommen, Gott ganz, ganz, ganz nah bei sich zu haben. Ja, aber ist damit alles erledigt? Der alte Mensch ist Geschichte, so hat Paulus es ja geschrieben hier. Und jetzt gibt es einen tollen neuen Menschen mit Christus Insight. Und warum dann noch diese Aufforderung, sich an dem Himmlischen auszurichten, bestimmte Verhaltensweisen zu lassen und andere zu tun? Ist das nicht irgendwo ein Paradoxon, dass ich sage, angeblich ist der alte Mensch tot und ein neuer lebt und trotzdem muss ich mich plötzlich wieder an irgendwelche Regeln halten, die Paulus hier aufstellt, anstatt einfach das zu tun, was der neue Mensch doch eigentlich jetzt von Herzen tun wollen und müsste? Paulus fordert hier dazu auf, mit diesem Anziehen, was man anziehen soll. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe, sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Das ist die Aufforderung. Was meint denn Paulus mit diesem Bekleiden? Könnte vielleicht so aussehen wie das nächste Bild. Jesus Kostüm, Jesus Christus, noch 38,90 €, ziemlich günstig. Ne? Also wenn man das jetzt so erwerben würde, halt, ne, wäre das vielleicht ein Anziehen so von Christus ein bisschen. Ja. Wer interessiert ist, ich habe die Internetseite gespeichert, in der Richtung. Aber ich möchte es euch eigentlich nicht empfehlen. Sondern diese neuen Klamotten für dich, die irgendwo hier angeboten werden, in dem, was Paulus hier sagt, zieht das an, zieht diese neuen Sachen an. Schauen wir uns doch mal ein bisschen an, was das eigentlich ist, was wir da eigentlich anziehen sollen. Da steht was von Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Geduld und das Lassen von Lüge. Das sind so die Punkte halt. Was ist das? Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Und dagegen töten, hinter uns lassen sollen, haben wir vorhin gehört, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Was steckt da eigentlich dahinter, hinter diesen beiden Aufforderungen? Das ist relativ einfach. Es gibt nämlich einen Kernsatz, einen Schlüssel zum Verständnis des gesamten Kolossertextes, nämlich das Hauptkleidungsstück soll, sagt Paulus ja drin, die Liebe sein. Was ist der Schlüssel zum Verständnis von diesem ganzen Text? Es geht irgendwie letztendlich darum, das Alte und das, was wir lassen sollen, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Leidenschaft, böses Verlangen und Habgier, das sind die Dinge, die mit Ich-Bezogenheit zu tun haben. Nehmen wir mal das mit der sexuellen Unmoral aus, das ist ja ein beliebtes Thema, so, ne, wo auch immer Christen sich immer gerne darüber Gedanken machen, was damit eigentlich gemeint ist. Interessant ist nicht, dass da drin steht, tötet euer sexuelles Verlangen. Oder tötet eure Sexualität überhaupt. Davon ist überhaupt nicht die Rede. Es ist die Rede von sexueller Unmoral. Und es ist auch nicht davon die Rede, Leidenschaft zu lassen. Leidenschaft ist ja ein ganz starkes Gefühl, eine ganz starke Antriebskraft, die Leute auch zu positiven Dingen bringt. Zum Beispiel irgendwo ins Ausland zu gehen und mit Straßenkindern zu arbeiten. Das ist eine tolle Geschichte. Wenn wir nicht leidenschaftlich wären, dann würden wir irgendwo faul in der Ecke rumliegen, Fernsehen gucken und aus unserem Leben nichts machen. Nee, dem Grunde nach sind das gute Anlagen. Sexualität ist eine gute Anlage. Es ist auch eine gute Anlage, engagiert zu sein und sich treiben zu lassen halt. Ne? Es ist letztendlich auch gut, einfach Dinge haben zu wollen für sein Leben, denn wir brauchen ja gewisse Dinge. Wir brauchen, wenn wir eine Familie haben, brauchen wir was, wo die Kinder schlafen. Und danach ist ja nichts Schlimmes daran, was zu besitzen. Das Problem ist, dass all diese Dinge diese Ich-Bezogenheit in sich tragen. Und das, wozu Paulus auffordert, Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Geduld und andere Leute nicht zu belügen, bezieht sich auf unser Verhältnis zu anderen Menschen. Es bezieht sich darauf, dass das lieblose Handlungen sind, wo es nicht, also dass das Gegenteil eine lieblose Handlung ist und dass, wenn wir den Leuten so begegnen, dann begegnen wir ihnen eigentlich so, wie wir selber wollten, dass andere Leute uns begegnen. Das Neue, also dieser neue Mensch, den wir anziehen sollen, ist nicht ein Kostüm, ist nicht so was Christusartiges irgendwie, dass wir so äußerlich aussehen, sondern das Neue ist eigentlich Liebe in Reinkultur. Für andere Leute da sein, selbstlos leben, als Leitmotiv unseres Lebens. Und irgendwo klar ist auch, wenn man sich so die Christenheit anguckt, wenn ich mich selber angucke, wenn ich mir so ziemlich jeden bei uns aus der Gemeinde angucke, dann ist es auch so, wenn man Christ wird, dann ist man überhaupt nicht fertig. Sieht man ganz praktisch in jeder christlichen Gemeinde, in der Richtung. Und deswegen ist diese Stelle ja auch nur zu realistisch. Paulus sagt, Christus in mir, der neue Mensch, der dort beginnt, der gemeinsam mit Jesus in mir beginnt, das ist die Basis, das ist die Voraussetzung für einen echten Wandel, nämlich wirklich zu lieben, das kriege ich alleine nicht hin. Und ein ganzes Leben lang, wenn dieser Beginn da war, dass ich den Glauben angefangen habe und dass ich ihm gesagt habe, ich lade Jesus in mein Leben ein, ich möchte gerne ein ganzes Leben mit Jesus leben, ich finde es auch gut, dass er in mir ist und ich finde auch gut, dass ich mich danach ausrichte, dann geht es eigentlich das ganze Leben nur darum, nicht immer wieder Neues zu entdecken, sondern sich immer wieder daran zu erinnern, dass das so ist. Und daran zu erinnern, dass eigentlich die Liebe in mir drin ist und dass ich eigentlich nur eine einzige Sache machen muss, mich darauf zu orientieren, mich daran zu erinnern, dass das die Wirklichkeit ist. Dass das eigentlich die Tatsache ist. Die Tatsache eines Christen ist nicht, dass er irgendwie seine Selbstsucht pflegen muss oder dass er sich immer noch irgendwie um seine Äußerlichkeiten kümmern muss, sondern die Tatsache ist, dass Gott schon da ist und eigentlich das Hilfsangebot schon gemacht hat. Deswegen ist es wichtig, wenn man sein Leben wirklich umkrempeln will, wenn einen das anspricht, ja, dann ist es wichtig, erstmal die Grundlage dafür zu schaffen. Also als allererstes erstmal überhaupt ein Leben mit Jesus zu beginnen. Und dann, wenn ich das gemacht habe, dann geht es eigentlich darum, dass ein Bewusstseinswandel bei mir stattfindet, dass ich verstehe, okay, es ist Tatsache, Christus ist in mir. Ich bin geliebt. Ich bin nicht nur dann geliebt, wenn ich gute Sachen mache, die irgendwie scheinbar außen gut sind, sondern das ist bereits die Grundlage. Gott ist zu mir gekommen. Gott wollte mich eigentlich haben. Gott hat mich geliebt. Ich gehöre zu einem königlichen Volk, zu einer ganz tollen Geschichte, zu einer ganz großen Gemeinschaft, wenn dem so ist. Und das ist bereits Fakt. Und dann gilt es eigentlich darum, dem mal überhaupt mal zu vertrauen, diese Wahrheit anzunehmen und diese Wahrheit sich vor Augen zu halten. Das ist manchmal vielleicht ganz gut, den Tag damit zu beginnen, sich mal diese Verse aus Kolosser 3 rauszusuchen, die was darüber sagen, wer wir eigentlich sind als Christen. Und dann im Vertrauen darauf zu leben. Und dann ist es eben total hilfreich, sich darauf auszurichten. Und diese Aufforderung, die wir im Kolosser drinstehen haben, das ist keine Drohbotschaft. Das dürfte alles um Gottes Willen nicht tun. Und das ist eigentlich, ne, also da steht irgendwie sowas drin in einem Vers, vielleicht ist er dem einen oder anderen von euch aufgestoßen, dass Gott da irgendwie nicht mit einverstanden ist, wenn bestimmte Dinge getan werden und das Konsequenzen nach sich zieht. Versteht das nicht als eine Drohbotschaft. Es geht nicht darum, den Leuten zu sagen, tut das eine, lasst das andere bleiben und dann ist die Geschichte in Ordnung, sondern das sind Richtschnüre. Die Basis ist Christus in uns. Das ist die Wahrheit, wenn wir angefangen haben zu glauben. Davon kann uns nichts trennen. Dafür ist die Liebe von Gott viel zu groß, um das irgendwie wieder kaputt zu machen. Das hat begonnen und das ist eine Fortsetzungsgeschichte, die bis ans Ende unseres Lebens und bis in die Ewigkeit geht. Diese Basis ist gelegt. Und diese Dinge, die dann gesagt werden, das ist für uns nur eine Richtschnur, uns immer wieder daran zu orientieren, dass wir nur eine einzige Sache machen müssen. Wir müssen in Anspruch nehmen, mit Christus Gemeinschaft zu haben. Und das ist ganz einfach, weil er als Heiliger Geist in uns drin ist. Wir können ihn jeden Tag fragen, wir können uns jeden Tag danach ausrichten. Und wenn wir ein bisschen unsicher sind, ob wir jetzt gerade das Richtige hören oder vielleicht irgendwie gerade nichts hören, dann ist es gut, sich diese Dinge anzugucken, die positiven Sachen, die auf das Du bezogen sind, zu sagen, okay, das ist erstrebenswert und die Sachen, die ich bezogen sind, die nur auf mich selber gemünzt sind, die lasse ich mal lieber bleiben. Jetzt möchte ich zum Abschluss noch ein kleines Beispiel bringen, was das die ganze Sache illustriert, die was mit diesem Handschuh zu tun hat. Ihr dacht wahrscheinlich, was hat der Thorsten da für einen seltsamen Handschuh, der hat wohl eine Meise. Mag auch stimmen in der Richtung. Aber das Ding hat eine große Bedeutung, und zwar, das ist ein Beispiel aus dem Buch von Major Thomas, dem Gründer der Fackelträger, englische Missionsgesellschaft. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Christus in euch. Sehr empfehlenswert, habe ich, glaube ich, an dieser Stelle auch schon mal ein andermal empfohlen. Da redet er, macht das umgekehrte Beispiel. Hier in diesem Kolosserbrief ist ja das Beispiel davon, wir sollen was anziehen. Major Thomas bringt ein anderes Beispiel. Er vergleicht diesen Handschuh mit uns, mit dem alten Menschen, der da ist. Der ist jetzt erstmal vollkommen tot. Sehr schlaff so, wenn man ihn so anguckt halt, ne? Vollkommen ohne Leben. Und ich könnte jetzt diesen Handschuh, wenn ich also diesen alten Menschen hier überzeugen wollte, dem könnte ich jetzt mal einen Vortrag darüber halten, was er Positives tun soll und was er in Zukunft lassen würde. Ich habe die böse Befürchtung, es wird nicht viel dabei rauskommen. Und dieser Handschuh wird dann weiter hier schlaff rumliegen, solange er hier schlaff rumliegt halt, ne? Ganz anders wird die Geschichte, wenn ich meine Hand da reinstecke. Dann tut er mir nämlich einen ziemlich guten Dienst. Er blättert hier die Seiten um, die auf dem Tisch liegen. Er schraubt das Ding gleich wieder runter, damit der Waschspieler wieder ein schönes Ständerchen da stehen hat halt, ne? Und die Hand ist Christus. Das heißt, unsere Aufgabe ist eigentlich nichts anderes, als irgendwann mal Christus in uns reinzulassen. Und da macht der Handschuh genau das, was in ihm drin ist, nämlich das, was Christus macht. Und das kann, weil Gott die Liebe ist, nichts anderes als Liebe sein. Vergesst es, dass er irgendwie denkt, man kann das irgendwie alleine schaffen, man kann diese ganzen Aufforderungen in irgendeiner Art und Weise auch nur so ein bisschen irgendwie mal hinkriegen. Eure einzige Chance ist, wenn ihr wirklich ein liebevolles Leben führt, dann müsst ihr die Liebe in euch reinnehmen. Nett, wenn ihr nochmal eben alle aufstehen könntet. Ich bete nochmal gemeinsam mit uns und lese nochmal den Vers, mit dem eigentlich heute dieser Predigtabschnitt endete. Wir haben von über 1 bis 15 was gehört. Da steht nämlich, der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Herr, ich möchte dafür danken, dass du diesen Frieden zusagst. Und ich möchte dich für uns alle bitten, dass wir in der kommenden Woche merken, dass du bei uns bist, dass du in uns bist, dass wir den Mut und die offenen Augen haben, uns an dich zu wenden, mit dir zu reden, wenn es notwendig ist und wenn wir merken, dass wir deine Hilfe brauchen. Und ich möchte dich einfach bitten, dass dann dieser Friede bei uns nächste Woche einkehrt und dass du uns beschützt. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.